Liebe Gemeinde, wir befinden uns in einer kleinen Predigtreihe. Jesus heilt. Wir beschäftigen uns mit Heilungstexten aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien. Und heute möchte ich euch gerne lesen aus dem Markus-Evangelium im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 12 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Jesus heilt einen Gelähmten. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündigte Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten: Was bildet der sich ein? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte: Wie könnt ihr nur so denken? Ist es denn leichter, zu diesem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder ihn zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf: Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen: So etwas haben wir noch nie erlebt. Nun, was Markus hier erzählt, ist sehr vielschichtig. Es sind sehr viele unterschiedliche handelnde Personen. Und hinter der Erzählung des Markus steht ja tatsächlich ein Ereignis. Da hat sich etwas getan zwischen Menschen. Und deshalb versuche ich, den ganzen Text mal so beizukommen, dass wir uns jeweils die einzelnen Personen oder einzelnen Gruppen anschauen und dann mal darüber nachdenken, was hat uns das zu sagen, was wir da feststellen. Ich fange mit dem gelähmten Mann an. Wie lange ist dieser Mann eigentlich schon so in seinem Zustand? In Wahrheit muss man sagen, wir wissen gar nichts über ihn. Naja, fast nichts. Er kommt als Person jedenfalls nicht vor. Er redet kein einziges Wort. Er sagt gar nichts. Ebenso sind übrigens seine Träger. Nirgends steht, dass sie seine Freunde sind. Es wird aber immer so vorausgesetzt. Die Träger sind die Freunde. Nirgends steht, dass sie irgendetwas sagen. Alles passiert irgendwie wortlos. Von dem Gelähmten wissen wir aber, am Ende nimmt er seine Matratze auf und geht weg, vermutlich nach Hause. Aber es ist schon irgendwie eine Frage, ist bei dem gelähmten Mann mehr gelähmt als nur der Körper? Wir hören kein einziges Wort von ihm, nichts, was er sagt, keine Reaktion. Manchmal fragt Jesus in den Heilungserzählungen, gerade bei Markus, die sind sehr interessant. Manchmal fragt er da: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und er fordert damit die Kranken heraus, auch etwas zu sagen über ihren Glauben oder über das, was sie umtreibt. Und sie müssen und dürfen reagieren. Und hier? Wortlos. Gar nichts. Kein einziges Wort. Und scheinbar hat dieser Gelähmte eine ganz verkümmerte Persönlichkeit. Er wird getragen, er wird hochgehoben auf das Dach, Er wird in das Haus hinuntergelassen und er sagt dabei kein einziges Wort. Keine einzige Regung ist überliefert. Er ist also nicht nur lahm, sondern eigentlich auch stumm. Vielleicht teilnahmslos. Vielleicht seit vielen Jahren so sehr auf Hilfe angewiesen, dass jedes Wort und jede Hoffnung in ihm bereits tot sind. Wer weiß schon, was in dem vorgeht. Er ist ein gelähmter Mensch und er erscheint hier in dem, wie Markus erzählt, ganz und gar passiv, abhängig von anderen Menschen, abhängig von den vier Männern, die wollen sein Schicksal ändern. Überliefert ist kein Dank, kein Lob, nichts. Wenn wir auf die vier Träger schauen, ja, was sind das für Männer? Sind das Angehörige? Sind es tatsächlich Freunde? Sind es Nachbarn? Sind es vielleicht sogar Anhänger von Jesus? Wir wissen auch von ihnen eigentlich gar nichts. Sie sind ebenso völlig stumm. Kein einziges Wort sagen sie. Aber bei ihnen kann ich das irgendwie besser verstehen. Habt ihr schon mal einen Menschen getragen? Ja, manchmal muss man Krankenschwestern, wissen das, Pflegepersonal hochheben. Das ist problematisch. Und die meisten, die im Krankenhaus arbeiten, haben später selber mal einen kaputten Rücken dadurch. Ne? Ist so. So, aber das sind ja Momentaufnahmen. Die tragen den von A nach B. Wer weiß, wo sie den her haben? Wer weiß, wo der lag? Und einen Menschen über eine lange Zeit zu tragen, ist unendlich anstrengend. Du brauchst irgendwann all deine Kraft und kannst nicht mehr sprechen. Und an diesen vier Männern, die stumm sind, aber die ihn tragen, merkt man auch ihre Entschlossenheit, den Zustand des Lahmen zu überwinden. Sie machen dafür wirklich alles. Wo Jesus ist, ist es voller Menschen. Alle sind zusammengelaufen. Die Menschen schaffen es gar nicht in das Haus hinein. Wir wissen auch gar nicht, wie groß war das. Keine Ahnung. Die vier kommen da an und sie merken, es ist so voll, es scheint so zu sein, dass sie sich erst reindrängeln wollen. Das klappt überhaupt nicht. Da kann man sich schon vorstellen, wie die anderen alle maulen. Also außen herum. Die Leiter hinauf auf das Flachdach. Das ist eine kolossale Anstrengung. Den Lahmen auf seiner Matte auf das Flachdach bringen. Hochbringen, ohne dass er runterrutscht. Gar nicht so einfach. Musst du so machen. Enorme Kraftanstrengung. Dann sind sie da oben. Das ist, wie gesagt, ein Flachdach. Und die decken das Dach nicht ab, da waren keine Ziegel drauf, sondern das war ein Dach irgendwie mit Dachlatten vielleicht, dazwischen vielleicht Moos, Lehm, Stroh, irgendwas zur Isolierung. Und dieses Dach wird regelrecht aufgegraben. Aufgegraben. Und dann den Lahmen nach unten lassen. Wieder nicht so, fällt er runter, so. Wieder sehr anstrengend, große Kraftanstrengung. Und dann ist es geschafft, der Mann, der ihnen so sehr am Herzen liegt, dass sie alles für ihn tun in diesem Moment, der alle ihre ganze Anstrengung verdient, liegt endlich vor Jesus. Eine erstaunliche Leistung, finde ich, die auch erstaunlich gewürdigt wird. Denn Jesus lobt ja gar nicht ihre Kraftanstrengung, sondern er sieht darin einen festen Glauben. Er sieht ihren festen Glauben. Nun, wer waren diese vier namenlosen Männer? Wir wissen nichts von ihnen. Sie treten ja ganz hinter ihrem Anliegen zurück. den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Es ist aber im Neuen Testament, in den Evangelien, eher sehr selten, dass Jesus den Glauben von Menschen so würdigt, dass er sagt, ich sehe euren festen Glauben. Die Jünger zum Beispiel werden von ihm öfter gescholten, weil sie zweifeln, wo längst Glaube angebracht ist. Aber diesen vier Männern, so sagt es Jesus, diesen vier Männern glaubt er, dass sie einen starken Glauben haben. Der Glaube bleibt interessanterweise wortlos. Sie sagen gar nichts. Aber dennoch wird ihr Glaube von Jesus erkannt und gelobt. Erstaunlich. Glaube ist hier eine Handlung ohne jedes wortreiche Bekenntnis. Das Bekenntnis dieser vier Männer ist ihre Tat. Das, was sie tun, was sie auf sich nehmen für diesen Mann. Und Jesus sieht das. Und vielleicht muss man an dieser Stelle einmal sagen, das ist hoffentlich mutmachend für alle Männer, die nicht viel Worte machen wollen, aber die gerne etwas tun. Und denen es nicht liegt, irgendwo vorne zu stehen und große Worte zu machen, aber die einfach mal herkommen, irgendwelche Bäume und Hecken schneiden, so wie gestern, oder die die Technik bedienen, oder die, wenn es irgendwo reinregnet, das abdichten. Männer sind oft so. Bisschen maulfaul, aber eigentlich mit dem Herz genau dahin, wo es hingehört. Und Jesus sieht das und er sagt, über diese Leute, ihr habt einen starken Glauben. Jesus erkennt in dem, was sie leisten, ihren starken Glauben. Nun sind in diesem Raum auch Schriftgelehrte. Wie kommen die da hin? Sie hören, wie Jesus predigt. Und dass sie da sind, ist schon irgendwie erstaunlich. Sie sind ja keine Pharisäer, das ist ein Unterschied, sie sind Schriftgelehrte. Pharisäer wären in jedem Dorf, in dem es eine Synagoge gibt oder in jeder kleinen Stadt, völlig selbstverständlich. Aber Schriftgelehrte sind eine Gruppe, die an den Tempel in Jerusalem gebunden sind, die also ortsgebunden sind an Jerusalem. Was treibt sie nach Kapernaum? Markus erzählt ja, Jesus ist zu Hause, er stammt aus dieser Gegend. Die Schriftgelehrten nicht. Sie sind extra aus Jerusalem angereist. Hat man in der obersten Religionsbehörde in Jerusalem, also dem Wanderprediger Jesus, schon auf der Rechnung? Braucht es Augen- und Ohrenzeugen, um ihn irgendwann einmal als Scharlatan überführen zu können? Oder braucht es Leute, die sagen können, der war ein Gotteslästerer. Ich habe es an dem und dem Tag zu der und der Stunde genau gehört von ihm. Wird sein Sündenregister schon geschrieben, um etwas gegen ihn in der Hand zu haben? Sie sitzen unter den Menschen in Kapernaum, in der einfachen Hütte. Sie werden nicht belästigt, fällen aber ein vernichtendes Urteil über Jesus. Der lästert Gott, indem er Sünden vergibt. Das darf nur Gott. Kein Mensch darf das, schon gar kein Zimmermann. Laut auszusprechen wagen sie ihre Gedanken nicht. Sie könnten ja damit vielleicht in Schwierigkeiten kommen. Jesus ist aber nicht nur ein einfacher Zimmermann. Er ist auch Sohn des Höchsten. Des Höchsten und einzigen Gottes. Und er liest in diesen Schriftgelehrten wie in einem aufgeschlagenen Buch. Obwohl auch sie nichts sagen, erkennt er jeden bösen Gedanken von ihnen. Jeden. Er liest in ihren Herzen. Und er zeigt ihnen, was Vollmacht bedeutet, in wessen Namen er handelt. Im Namen des Gottes Israel. Alle Menschen im Raum sind fassungslos, als der Gelähmte aufsteht. Und die Schriftgelehrten? Was werden sie nun in Jerusalem erzählen über Jesus? Was werden sie sagen? Jesus lehrt und predigt dort in dieser Hütte. Und am Anfang des Markus-Evangeliums fasst das Markus einmal so zusammen, dass Jesus predigt: Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Die Menschen sind um ihn herum. Spürt er, merkt er, was draußen vor der Tür passiert? Die Unruhe, als diese vier Träger kommen mit ihrer Last, als sie herein wollen, es aber nicht schaffen? Merkt Jesus, wie sie aufs Dach steigen? Nimmt er die Unruhe wahr, als das Dach von oben aufgegraben wird? Was fällt da eigentlich runter? Was denkt Jesus, als der Kranke irgendwann von oben nach unten durchgelassen wird? Seine ersten Worte an diesen Mann sind: Mein Sohn. Andere Übersetzungen schreiben: Mein Kind. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das Erste, was der Gelähmte hört. Mein Sohn, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus ist wieder ganz Seelsorger. Er ist ganz für diesen Mann da. Er spricht das aus, was nur Gott sagen darf. Und indem Jesus das tut, steht er auf einmal deutlich sichtbar neben dem Gott Israels, seinem Vater, und blickt tief in die Seele dieses Gelähmten hinein. Und deshalb sagt er: Mein Sohn, mein Kind. Und er spricht damit aus, wie der Vater im Himmel als Schöpfer diesen gelähmten Mann sieht. Er sagt nicht: Du Gelähmter. Er sagt nicht: Du Stummer. Er sagt nicht: Warum mussten dich die anderen tragen? Sondern er sagt: Mein Sohn, mein Kind. Und indem Jesus das sagt, finde ich, holt er ihn schon in diesem Augenblick aus der lähmenden Finsternis heraus. Er wendet sich diesem Mann zu und er überwindet damit alle Schranken, die dieser Mann ja selber nicht mehr sprengen kann. Jesus tut es. Jesus spricht das aus, was seine Botschaft für alle Menschen, auch für uns heute noch ist. Und er überwindet damit jegliche Sprachlosigkeit, die wir auch immer empfinden können, und jegliche Lähmung, die wir auch immer an uns spüren mögen. Jesus sagt: Mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, sei frei. Dir ist vergeben. Was immer sich im Leben des gelähmten Menschen ereignet hat, nun gilt das vollmächtige Wort des Sohnes: Deine Schuld ist vergeben. Du bist frei vor Gott. Du bist frei vor dir selbst. Das ist Heil. Das ist Heil. Und eigentlich ist es auch Heilung. Und als Jesus merkt, dass die Schriftgelehrten Widerstand leisten, weist er sich als Menschensohn aus. Das ist ein Begriff, der steht schon im Alten Testament. für den, der in der Nähe Gottes steht, für den Messias, für den Gesalbten, für den, den Gott senden wird, für den, der sich als Gottes Sohn bezeichnen wird und der als solcher für Vergebung eintritt. Und dann spricht Jesus: Nimm deine Trage und geh nach Haus. Das ist erst einmal eine ganz normale Aufforderung. Nimm deine Bibel und geh nach Haus. Nimm dein Instrument und geh nach Haus. Nimm deine Tasche und geh nach Haus. Aber Jesus sagt es zu einem Gelähmten: Nimm deine Trage und geh nach Haus. Jesus spricht, und indem er das sagt, geschieht es. Der Lahme wird zu einem völlig normalen Menschen, der endlich fähig ist zu reagieren und selbst auch zu handeln. Er nimmt seine Matratze, sein Lager, seine Trage und er geht. Das ist Vollmacht. Das ist Gott. Er redet in das Leben eines Menschen hinein. Und das ist so interessant. Es ist kein Hokuspokus. Es ist nicht irgendwie eine sonst wie frömmelnde Bemerkung oder was, sondern es ist ein ganz einfacher Satz. Aber es kommt darauf an, wer diesen einfachen Satz sagt. Und das ist Jesus. Nimm deine Trage und geh nach Haus. Was mir in der Erzählung des Markus fehlt, wer für mich zu Unrecht nicht zu Wort kommt, ist der Besitzer des Hauses. Wer bezahlt seinen Dachschaden? Wer repariert das Dach? Wir selbst würden die vier Träger mindestens als Randalierer brandmarken. Und wir hätten schon längst die Polizei gerufen. Überlagert diese unfassbare Heilung einfach alles, also auch den Protest des Hausbesitzers? Wir hören gar nichts von ihm. Vielleicht, weil ihn das Wunder vor seinen Augen so sehr ergriffen hat. Vielleicht, weil er zum ersten Mal verstanden hat, wer das da sagt: Nimm dein Bett und geh. Am Ende stehen wir, lesen und hören diese Geschichte. Jesus heilt einen Gelähmten und können uns fragen: Was hat das alles mit mir, was hat das alles mit uns zu tun? Ich finde, wir können viel Hoffnung aus dieser Heilung für uns selbst bekommen. Denn Jesus liebt es, Menschen wie uns unsere Schuld, unsere Sünden zu vergeben. Jesus liebt es, jede Lähmung zu überwinden. Jesus liebt es, mit seinen Kindern, mit seinen Söhnen und Töchtern in Kontakt zu kommen. Jesus liebt es, in unsere Herzen zu schauen und zu erkennen, wenn da tiefer und echter Glaube ist. Und Jesus liebt es, wenn er in uns hineinschaut und in unseren Herzen keinen Glauben, sondern nur Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung findet, nur Lähmung, dann liebt es Jesus zu heilen. Dann kann er auch zu uns sagen: Mein Sohn, meine Tochter, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Nimm dein Bett, geh. Sei nicht mehr länger gelähmt von Situationen, von Augenblicken, von Menschen. Sei nicht mehr passiv, sondern sei aktiv. Sei voller Glauben, voller Hoffnung, voller Liebe und leg alles ab. Hass, Misstrauen, Ohnmacht, Depression, Krankheit, Wut. Leg alles ab. Mir sagt die Heilung des Gelähmten, dass Gott alle Schranken, alles, was mich und was uns lähmt und krank sein lässt, dass Gott alle Schranken einreißen und verändern kann. Er tut es auch heute. Wir können uns darauf verlassen. Und vielleicht können wir Gott so bitten: Sprich nur ein Wort, Herr, so wird meine Seele gesund. Amen.